Ich habe extreme schlimme Sachen erlebt. Ich wurde zwei, dreimal festgenommen und ins Gefängnis geschickt. Ich habe sehr viele Demonstrationen organisiert und auch mitgemacht. Einmal wurde ich angeschossen am Bein und aber auch am Arm. Aber das hat mich überhaupt nicht entmutigt. Ich bin trotzdem weiter, weil für mich der Mensch ist wichtiger.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert. Also ich versuche ja, meinen Buben schon länger ein Ämtchen beizubringen. Wir sind fäng mal beim Teller abräumen. Eine riesige Sache, sage ich euch. Manchmal klappt es dann auch wirklich. Wo ich meinem heutigen Gast zugelassen habe, ja, da prallen so krasse Gegensätze aufeinander. Der Yves Hongla ist in Kamerun aufgewachsen und hat phasenweise kilometerweit müssen laufen, zum Wasser holen oder hat Steine müssen umtragen, dass er seine Schulbücher können zahlen. Der Yves Hongla hat ein grosses Ziel schon als Jugendlicher gehabt. Er will Menschen helfen, die aus welchen Gründen auch immer unterdrückt werden. Er wird Anwalt, arbeitet als Rechtsberater für Minderheiten und bald langt ihm das nicht mehr. Und er setzt als Aktivist in Kamerun sein Leben aufs Spiel. Eine packende Geschichte, die Yves Hongla heute mit dir und mir teilt. Schön, bist du mit dabei. Ich bin Ruth Stutz. Yves Hongla, herzlich willkommen im Vis-à-vis. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mhm. Hast du einen beschwerlichen Weg gehabt, noch einen Unfall gehabt, gell?
Ja, genau.
Ich bin sehr froh, ist dir nichts passiert und dass du gleich den Weg hierher unter die Füße genommen hast. Danke dir viel, viel mal.
Ja.
Yves, du bist ja in Kamerun aufgewachsen und bist jetzt schon ein paar Jahre da bei uns in der Schweiz. Etwas, was du mega gerne machst hier in der Schweiz. Ich habe also müssen ein bisschen schmunzeln, du tust gerne wandern.
Ja. Ja,
hast du das vorher auch schon gemacht in Kamerun?
Also zuerst danke vielmal, Ruth, für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, also ich wandere super gern. Mhm. In Kamerun bin ich gelaufen. Also in Kamerun muss man laufen.
Okay.
Also das ist, man muss laufen, um Wasser zu holen. Man muss laufen, um in die Schule zu gehen. Also drum in Kamerun wandern zu gehen, ist überhaupt nicht schön. Überhaupt nicht. Drum, also als ich hierher gekommen bin und ich habe also die schöne Landschaft betrachtet, ich habe gesagt, wow, es ist so schön, das Wetter ist auch schön. Das Wetter ist nicht so manchmal heiß und feucht, vor allem wie in Kamerun. Dann habe ich gesagt, das Wetter ist passend für eine Wanderung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange mal an zu wandern, weil ich wollte auch die Berge der Schweiz aussehen. Ich wollte wirklich diese Natur genießen. So habe ich mich entschieden, zu wandern. Viele Leute haben das ein bisschen komisch betrachtet, vor allem meine Landsleute, oder andere Leute, die aus Afrika kommen. Sie haben mich immer wieder gesagt, wieso gehst du wandern? Warum bist du gezwungen, wandern zu gehen? Bist du nicht genug gelaufen in Kamerun?
Ja, genau.
Warum machst du das überhaupt? Kriegst du Geld dafür? Habe ich gesagt, nein, es ist ein Genuss. Ich mag das. Ich mag das super gern. Ich finde das toll. Mhm. Aber im Moment können sie das nicht verstehen.
Okay, aber du geniessest auch die ganz andere Natur. He? Das ist etwas so. Und auch spannend, dass du das Wetter schön findest. Für uns manchmal herausfordernd. Weißt du, so jetzt gerade der Nebel und so. Da leidest du jetzt nicht drunter.
Nein, überhaupt nicht. Weil ich denke immer, also das Wetter sollte keinen Einfluss haben in uns, weil wir sind Menschen und wir haben ein Hirn und wir können uns, egal was wir wollen, vorstellen. Gewisse Leute deprimieren, wenn es Nebel wird, aber es ist einfach eine Sache von der Einstellung und von Genießen. Ich genieße die Natur. Das ist ein Wunder, dass es Nebel wird. Das ist ein Wunder, dass es plötzlich dunkel wird. Und dass es auch sehr spät dunkel ist. Und in Wissen, dass es anders aus sein wird, im Frühling, im Sommer. Also diese Abwechslung finde ich toll. Für mich, jede Jahreszeit ist einfach ein Abenteuer. Und ich genieße dieses Abenteuer.
So eine schöne Sicht, Yves. Das freut mich. Schön zum Hören.
Danke.
Komm, wir gehen ein bisschen zurück in deine Kindheit. Eben in Kamerun bist du geboren. Und du hast mir gesagt, im Vorgespräch, hast du mir eine Sprachnachricht gemacht, du hast gesagt, du hast ganz eine normale Kindheit gehabt. Was heisst eine normale Kindheit in Kamerun?
Also ganz normal ist es nicht so gewesen. Ich war sogar privilegiert. Eine normale Kindheit in Kamerun, das bedeutet einfach Haushalt zu machen, also Wasser holen zu gehen. Man muss manchmal 10 Kilometer hin und her laufen mit Wasser über den Kopf.
Das hast du auch müssen?
Ja, das habe ich auch gemacht, aber nur in den Ferien. Darum sage ich, ich war wirklich privilegiert, weil meine beiden Eltern gearbeitet haben und sehr hart. Und zu Hause hatten wir alles, wirklich alles. Wir hatten sogar immer mehr Leute bei uns, Cousins, wo die Eltern nicht genug Geld hatten, damit sie in die Schule gehen. Also meine Eltern haben unsere Cousins geholt und nach Hause gebracht. Sie haben mit uns gewohnt. Meine Eltern haben ihr Studium auch finanziert. Also wir waren sehr viel zu Hause und unsere Cousins haben uns geholfen. Wir hatten sogar auch Hausmenschen, also Leute, die uns extra geholfen haben. Sie haben für uns fast alles gemacht. Also ich war wirklich privilegiert.
Mhm. Ihr habt ja auch ein Leben gelebt, wo ihr immer wieder auch gebetet habt. Am Abend hast du mir gesagt, dass der Glaube hat irgendwie eine Rolle gespielt bei euch in der Familie.
Ja, also mein Vater war, also beide, mein Vater und meine Mutter, sie waren sehr gläubig. Ich bin dann in so einer Familie aufgewachsen. Ganz am Anfang für mich hatte das überhaupt keinen Sinn. Ich habe einfach mitgemacht. Und jeden Abend haben wir immer gebetet als Familie, das heißt mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern. Und jeden Sonntag fast sind wir zum Gottesdienst gegangen, alle als Familie. Mhm. Und wir haben auch die Bibel gelernt. Wir waren in Bibelunterricht. Wir haben die Bibel gelernt. Wir haben sehr viele Lieder auch gelernt und mitgesungen. Also für uns, das Glauben gehört auch in unserem Leben und schon lange. Mhm. Und so bin ich groß gewachsen und mit der Zeit habe ich verstanden, warum.
Okay, also mit der Zeit hat es für dich auch Sinn gemacht?
Ja, genau.
Okay.
Genau, mit der Zeit hat es wirklich einen Sinn gemacht, weil ich habe einfach gemerkt, und das merke ich immer noch heute, ohne dieses Glauben kann ich nicht weiter. Also ich hole extrem viel Kraft von dem Glauben und ich bin, denke ich, die Person, die ich geworden bin, auch dank Gott.
Du hast ja dann gleich einen grossen Schock erlebt, und zwar, wo sich deine Eltern getrennt haben, gell?
Ja.
Das war sehr schwierig für dich. Was hat das geheissen?
Ja, ich war 10 Jahre alt, ungefähr. Also mein Vater war, meine Mutter war meine Heldin, mein Vater war mein Held, das war so. Und es hat mich zuerst genervt. Mhm. Ich habe gedacht, wieso lassen sie sich trennen? Haben sie an uns gedacht? Dann habe ich mich rebelliert. Ich wollte weder bei meinem Vater sein, noch bei meiner Mutter, weil wenn ich bei meinem Vater war, er hat immer nicht gute Sachen über meine Mutter gesagt und meine Mutter auch genauso. Und ich wollte das überhaupt nicht hören. Ich wollte wirklich im Kopf behalten, dass mein Vater ein guter Mensch war und meine Mutter auch. Und darum ist ein Moment gekommen, wo ich gesagt habe, ich will weder bei meiner Mutter noch bei meinem Vater leben. Dann habe ich mich rebelliert und ich bin weg.
Wirklich?
Ja,
mit 10?
Mit 12.
Aber
da habe ich ein bisschen gewartet, weil ich war noch nicht genug reif.
Aha.
Also reif. Und dann bin ich von einem Tag nach einem anderen, ich bin weg. Und habe ich angefangen, so allein zu leben. Mein Vater hat das gemerkt und hat gesagt, okay, du komm mal mit. Wir werden zusammenleben. Aber das war schwierig. Das war schwierig, mit ihm zu leben. Und auch die Geschwister waren total getrennt. Hm. Einige waren bei dem Vater, andere waren bei der Mutter. Die waren total getrennt und wir haben wirklich das harte Leben lernen müssen. Also das harte Leben.
Also noch ist nicht mehr mit Privilegien?
Nein, überhaupt nicht. Also mit 15, ich musste arbeiten zum Leben. Mit 16, 17, ich musste Steine tragen, um ein bisschen Geld zu verdienen, damit ich etwas zum Essen kaufe. Es war sehr streng. Es war wirklich sehr streng, sehr streng. Ein paar Tage hatten wir nicht zum Essen. Ja, aber trotzdem, ich musste lernen. Ich durfte trotzdem zur Schule gehen. Mhm. Und ja, erstaunlicherweise war ich super gut.
Du bist sehr ein guter Schüler.
Genau,
gewesen, gell?
Ich bin wirklich ein super guter Schüler gewesen. Ja. Weil ich hatte immer im Kopf, die Schule kann mich retten. Mhm. Unbedingt. Ich denke, die Tür, meine Tür, um etwas in der Zukunft zu erreichen, ist einfach durch die Schule. So, ich musste arbeiten in den Feldern für andere Leute, in Bauernhöfe, um ein bisschen Geld zu verdienen, Steine tragen, ein bisschen um die Schule zu finanzieren oder um Hefte oder Bücher auch zu haben, aber auch zum Essen.
Mhm. Genau. Wow, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, oder? Mhm. So ein Kind mit so einem Kinderrucksack, oder dann schon so viel
genau.
muss umtragen.
Genau, und vor allem für mich, aber für uns alle, für meine Geschwister auch, das war so schwierig, also von diesem Status runterzukommen, wo wir privilegiert waren und plötzlich waren wir also in eine sehr schlechte Situation im Vergleich mit Menschen, die so ein normales Leben in Kamerun hatten. Mhm. Unser Leben war noch schlimmer.
Mhm. Ah, sicher, sogar ist schlimmer geworden.
Ja, noch schlimmer.
Ein riesen Fall, oder? Von hoch.
Genau.
Was
genau.
hat das mit dir gemacht dort?
Also ich denke, ich habe gelernt, was das Leben bedeutet. Ich denke, viele Leute wären depressiv gewesen. Sie hätten aufgegeben, sie hätten sehr viele Fehler gemacht. Ich habe auch ein paar Fehler gemacht. Aber ich bin zuerst zurück zu mir gekommen. Ich habe an mich gedacht. Ich habe gesagt, jetzt musst du ein Mann werden. Unbedingt. Und ich habe noch mehr Gott kennengelernt, weil ich habe gesagt, ich brauche Hilfe. Meine Eltern sind abgelenkt mit ihrem eigenen Leben. Ich muss unbedingt einen Weg finden, um irgendwie auf dem Weg zu bleiben. Mhm. Genau. Und das war extrem schwierig. Ich habe mich ein bisschen allein gefühlt. Also allein physisch, weil meine Eltern hatten einfach keine Zeit mehr für uns. Und dann habe ich noch einen kleinen Bruder, und der immer für mich wie mein Sohn war, obwohl wir nur 3 Jahre Unterschied haben. Und dann habe ich angefangen, sehr früh, sehr schnell Verantwortung auch für ihn zu tragen. Und das hat mir, muss ich sagen, geholfen, weil ich habe nicht nur an mich gedacht, sondern auch an meinen Bruder. Und das hat mir geholfen. Ich hatte wie eine Aufgabe. Mhm. Und diese Aufgabe hat mir geholfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben.
Ja, weil man könnte ja auch abstürzen, Drogen und alles, oder wäre wahrscheinlich naheliegend gewesen.
Ja.
Aber du hast dir gesagt, Schule hat erste Priorität. Trotz allem hast du 1998 dein Abitur bestanden mit 18. Und dein grosses Ziel war, du möchtest Anwalt werden, gell?
Ja.
Und hast du das auch angefangen zu studieren? Also nein, hast du auch studiert, gell, Jura?
Genau, habe ich studiert, Jura studiert. Ja, weil das war für mich logisch. Ich habe so viele Ungerechtigkeit erlebt, auch in Kamerun. Und für mich war es nicht normal, dass es gewisse Leute, die sehr, sehr privilegiert sind, und genau vor der Tür sehen wir andere Leute, die überhaupt nichts haben. Mir war es auch klar, dass es gibt viele Menschen, die sehr viel Kraft haben, die sehr viel Kraft haben, die sehr viele Autorität haben. Und diese Menschen hatten fast immer Recht, weil sie vielleicht sehr viel Vermögen, sehr viel Geld haben.
Positionen
haben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Dinge anders machen. Ich war sehr privilegiert. Und dann irgendwann hatten wir nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Anwalt werden, um eine gewisse Ausgleich in der Gesellschaft zu bringen, damit die Menschen, die unter anderem leiden, dass sie ein bisschen, dass diese Situation einfach aufhört, dass Menschen sich, also alle Menschen normal behandelt werden, dass Menschen, die bezeichnet werden als arme oder schwach, dass sie auch unterstützt werden, dass sie vertreten werden. Und genau das wollte ich auch machen.
Ein riesen Ziel, oder, eigentlich?
Ja.
Aber
ja,
du bist sehr ambitioniert daher.
Ja.
Und hast ja dann auch bis zum Bachelor hast Jura studiert, gell?
Ja.
Und bist dann nachher, 2002, bist du Rechtsberater gewesen, 50%, also hast du Leute beraten.
Genau.
Auch eben so Minderheiten, nehme ich an.
Genau.
Und dann hast du ein Sprachzentrum gegründet. Warum das?
Ja, ja, ich war Rechtsberater, weil für mich war es schon sehr wichtig, dass Menschen ihre Rechte wissen. Mhm. In Kamerun zum Beispiel wissen viele überhaupt nicht ihre Rechte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte, dass Menschen ihre Rechte wissen, ich möchte Menschen beraten, ich möchte, dass Menschen einfach nicht Dinge machen, die sie nicht wollen. Ja, und das hat mir super Freude gemacht. Ich habe auch sehr viel dabei gelernt, sehr viele Geschichten gehört und das hat mir auch also viel geholfen, einfach auch viel zu wissen und zu wachsen.
Mhm.
Und danach habe ich dieses Sprachzentrum gegründet, weil Kamerun ist eigentlich offiziell zweisprachig, Französisch und Englisch. Die Mehrheit in Kamerun redet Französisch und die Minderheit redet Englisch, obwohl in der Verfassung steht, dass Kamerun zweisprachig ist. Und dann, ich wollte, dass alle Kameruner beide Sprachen sprechen. Und dann plötzlich, also das war mein Traum, ein Land in Kamerun, wo man genau die beiden Sprachen spricht, damit die Leute, die Englisch sprechen, nicht mehr so in Minderheit gesehen werden, sondern dass sie genauso wie die anderen sind. Dass Englisch gesprochen wird, aber Französisch auch, dann man nicht mehr sagt, das ist ein Anglophon, wie man in Kamerun sagt, und das ist ein Frankophon, sondern man nur sagt, das ist ein Kameruner.
Ja.
Genau. Und Sprachzentren waren sehr teuer in Kamerun und sind immer noch. Und darum habe ich ein Sprachzentrum gegründet, das fast gratis war, einfach damit Leute vorbeikommen und entweder Französisch oder Englisch lernen. Und ich war selber ein Lehrer dort.
Also man spürt dein grosses Herz für Gleichstellung. Also das ist wirklich, das brennt bis heute in dir, gell? Ach, du hast so viele Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Aber ich tue jetzt ein bisschen abkürzen, dass wir auch ein bisschen weiterkommen in deinem Leben. Also dein soziales Engagement, das ist immer weitergegangen. Du hast dann 2005 Solidaritäts-Tourismus-Organisation geleitet und gegründet, gell? Um eben so die Barrieren zwischen den Menschen weltweit zu brechen. Das war dein Ziel gewesen, und eben Entwicklung in die Dörfer zu bringen.
Ja.
Dann 2006 hast du noch Weiterbildung gemacht in Kommunikation.
Mhm.
Hast du das Sprachzentrum müssen abgeben und hast nur noch die Tourismusfirma geleitet.
Mhm.
Und es sind dann immer mehr Menschenrechtsfragen auf dich zugekommen in dieser Arbeit, gell?
Ja.
Und 2007, ganz etwas Schönes, bist du das erste Mal Papi geworden, aber gleichzeitig ist dein Leben immer gefährlicher geworden, hast du mir gesagt, weil du dich als Aktivist engagiert hast.
Ja.
Was hat das geheißen? Also das hat für dich auch bedeutet, hast du mir gesagt, dass du hättest können sterben.
Ja, genau. Also ich konnte einfach nicht nur ein Berater für Menschenrecht bleiben. Also jemand, der berät und der redet. Ich wollte etwas tun, konkret. Weil ich habe gemerkt, meine Beratung hat nicht zu viel gebracht. Dann habe ich gesagt, okay, ich werde mich denn engagieren. Und zwar Ich werde in die Medien gehen, ich werde auf der Straße sein und demonstrieren und einfach laut sagen, was versteckt ist, was passiert ist, dass Menschen zum Beispiel, dass die Minderheiten verfolgt werden. Ich habe gesagt, das möchte ich laut sagen. Ich möchte, dass alle das wissen, damit die Aufmerksamkeit dort geht und dass Dinge sich ein bisschen ändern. Mhm. Also und dafür in einem Land wie in Kamerun, wenn man das macht, dann geht man das Risiko ein, auch verfolgt zu werden. Und das wurde auch der Fall. Ich habe extreme schlimme Sachen erlebt. Ich wurde 2-3 Mal festgenommen und ins Gefängnis geschickt. Ich habe sehr viele Demonstrationen organisiert und auch mitgemacht. Und einmal wurde ich angeschossen und am Bein und aber auch am Arm. Aber das hat mich überhaupt nicht entmutigt. Ich bin trotzdem weiter, weil für mich der Mensch ist wichtiger. Und vor allem, als ich so viele Menschen gesehen habe, die total gefoltert wurden, nur weil sie ein besseres Leben wollten, weil sie demonstriert haben, weil sie sagen wollten, ey, bitte schaut uns an. Wir wollen auch ganz normal leben. Wir haben Probleme, wo wir wohnen. Hören Sie bitte uns an. Hören Sie bitte uns zu. Aber niemand hat das gemacht. Und dann habe ich gesagt, das geht überhaupt nicht. Und umgekehrt, statt geholfen zu werden, wenn Leute demonstrieren auf der Straße, sie werden angeschossen, sie werden geschlagen, sie werden ins Gefängnis geschickt. Leider konnte ich meine Augen nicht zumachen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht sehen und nicht sagen, sonst bin ich also eine Art von Kompliz. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich muss mich engagieren. Es hat mir extrem viele Probleme gebracht. Aber ja, so ist das Leben.
Ja, und gleichzeitig hast du ja ein Baby, also bist du Vater geworden und genau. Das löst dann ja manchmal so Beschützerinstinkt aus.
Genau, genau.
Ja, und dann gleichzeitig stellst du dein Leben, also könntest sterben. Ich nehme an, das ist für deine Frau dort sehr schwierig gewesen und auch für dich, oder, als Papi mit diesen Gefühlen.
Ja, also zuerst, ich wollte für meinen Sohn eine bessere Welt auch schaffen. Ich wollte, dass Kamerun ein bisschen besser wird für meinen Sohn. Ja, wenn ich rückblicke, ich muss sagen, ich habe nicht zu viel nachgedacht. Dieser Instinkt von Vater, von Beschützer war viel stärker. Ich musste manchmal weg von meiner Familie lange, um meine Familie zu beschützen. Ich wollte nicht, dass die Behörde zum Beispiel wissen, wo meine Familie ist, wo ich wohne, weil das war meine Art, um meine Familie zu beschützen. Aber es war sehr schwierig für meine Ex-Frau, aber vor allem noch schwieriger für meine Kinder. Mhm. Noch schwieriger, weil sie müssen einfach das auch, sie müssten irgendwie mitmachen. Ich habe alles versucht, damit sie beschützt werden. Und Gott sei Dank, lange ist ihnen nicht passiert. Einfach weil ich sehr lange manchmal weg war und dass niemand wusste eigentlich, wo ich wohne.
Mhm. Ja. Aber da ist so ein riesen Drang in dir, zum Helfen, dass du einfach hast müssen, gell?
Ich kann es bis heute nicht verstehen. Mhm. Ich weiß einfach, dass wenn ich es, wenn die Möglichkeit noch heute wäre und die Frage würde mich gestellt, ob ich das nochmal machen würde, ich würde sagen, ja, genau gleich. Ich kann es einfach nicht erklären. Ich kann einfach nicht Menschen leiden sehen und nichts machen. Ich kann das nicht.
Mhm. 2018 ist dann wirklich das Ganze wie, hat sich gipfelt in etwas sehr, sehr Schlimmes für dich, sehr herausforderndes. Am Anfang ist eine grosse Katastrophe gewesen. Auf jeden Fall, du bist eingeladen worden, März 2018, von einer internationalen Menschenrechtsorganisation, dass du zu Genf, also bist eingeladen worden, dass du dort eben redest über die Menschenrechtssituation in Zentralafrika und über den Kampf, den du führst für Gleichberechtigung und Recht von Minderheiten, wo du eben dich so einsetzt. Und dann ist es passiert, du hast wieder heimreisen, hast aber nicht mehr können, weil die Behörden von deinem Land haben schon deine Familie unter Druck gesetzt und wie sie haben nach dir suchen. Das heisst, du hast nicht können zurück.
Genau.
Nimm uns ein bisschen mit in das. Was ist da passiert?
Ja, also als Berater und Aktivisten, ich bin schon sehr bekannt in Kamerun geworden, aber auch viele andere internationale Organisationen, die sich um Menschenrecht kümmern, haben auch von mir gehört. Und so wurde ich eigentlich eingeladen, weil damals habe ich Protokolle geschrieben über die Menschenrechtssituation, nicht nur in Kamerun, sondern in Zentralafrika. Und dann gab es viele Gipfel in Genf und die Wiederholung in New York. Dann wurde ich angeladen nach Genf, um genau über diese Menschenrechtssituationen live zu berichten. Und so habe ich ein Visum bekommen, um in die Schweiz zu kommen. Es war sehr schwierig, um auszureisen, weil ich war schon gesucht in Kamerun. Okay. Ich musste irgendwie organisieren. Ich habe den Flugzeug genommen, nicht in der Stadt, wo ich wohnte, sondern in eine andere Stadt, einfach damit man nicht schnell merkt, dass ich am Ausreisen bin. Und dann, ich bin in der Schweiz angekommen. Ich habe einen Teil der Konferenzen gemacht. Aber leider wurde ich auch sogar bedroht während diesen Konferenzen von den Vertretern von der Regierung in Kamerun, weil das war internationale Gipfel, wo die kamerunische Regierung auch vertreten war. Und ich muss auch einfach berichten, was in Kamerun passierte, leider passiert es immer noch, aber nicht nur in Kamerun, sondern in Zentralafrika. Mhm. Und das hat die Regierung von Kamerun überhaupt nicht akzeptiert. Und dann wurde ich bedroht. Ich wurde gesagt, okay, wenn ich denke, dass ich in Sicherheit in der Schweiz bin, dann täusche ich mich. Sie können immer machen, was sie wollen von mir. Und ich hatte super Angst. Und dann habe ich mich so überhaupt nicht sicher gefühlt in der Schweiz, weil ich kenne schon ein paar Geschichten, so wo obwohl gewisse AktivistInnen in der Schweiz waren, sind sie immer noch gestorben. Sie wurden vergiftet in ihrem Hotel und dann sind sie gestorben. Also es ist immer möglich. Dann so ist diese Unsicherheit in mir gekommen und ich hatte total Angst. Ja. Trotzdem wollte ich zurück nach Kamerun fliegen, weil die Kinder und meine Familie nach Hause hat mich eine Nachricht geschickt. Und das heißt, die Polizei war zu Hause und sie haben sogar nicht gesagt die Polizei, sondern die Armee war zu Hause und hat sich bedroht und gefragt, wo ich genau bin, wo sind meine Dokumente. Und das war schon schlimm.
Ja.
Und trotzdem wollte ich zurückfliegen.
Um sie beschützen.
Genau, um sie zu beschützen. Aber meine Kinder haben mir gesagt, also mein Sohn hat mir gesagt, bitte Papa, komm nicht, weil sie suchen nach dir. Mhm. Sie wollen dich. Das war so, also ich war so machtlos. Mhm. Total machtlos, ich war genervt. Mein Anwalt auch in Kamerun hat mir gesagt, komm bitte hier nicht. Ich kann dich nicht verteidigen, wenn sie dich holen und ins Gefängnis bringen. Ich kann nichts mehr machen. Mhm. Überhaupt nicht. So, bitte such einen anderen Weg.
Ja.
Genau.
Und du hast ja mittlerweile schon zwei Kinder gehabt, gell? Das habe
genau,
ich gar noch nicht
genau.
erwähnt.
Da ja, hatte genau. ich schon also drei Kinder sogar.
Ah, drei,
genau,
okay.
Da hatte ich schon drei Kinder.
Okay.
Genau. Und darum war es noch sehr, sehr schwierig für mich, also wirklich diese Kinder so hinten zu lassen, obwohl ich versprochen hatte, zurückzukommen. Und weil ich sowieso andere Konferenzen in New York hatte. Mhm. So, die waren schon vorgeplant. Und dann in dieser Situation habe ich mich beraten lassen von meinen ArbeitskollegInnen an der UNO, die Leute, die auch dort arbeiten. Sie haben gesagt, es gibt ein Verfahren in der Schweiz, und zwar das Asylverfahren. Es wäre gut für dich, dass du Schutz in der Schweiz suchst, und das heißt, dieses Asylverfahren zu machen. Ich wusste überhaupt nicht, was Asylverfahren bedeutet. Aber ich dachte, vielleicht ist das eine Lösung für mich, um wirklich geschützt zu werden. Weil ich hatte Angst, ich habe immer gedacht, etwas kann mir in der Schweiz passieren und ich brauche Leute, die mich schützen. Mhm. Und so habe ich das Asylverfahren angefangen.
Ja, und was heisst das? Also wie ist das gewesen, das Asylverfahren? Es ist ja sehr, sehr eine schwierige Geschichte. Du hast ein ganzes Buch geschrieben über diese Zeit. Vielleicht kannst du uns einfach so ein bisschen mitnehmen. Wir haben leider nicht so viel Zeit, aber dass wir ein bisschen wissen, was da passiert ist.
Also das Asylverfahren ist bis heute das Schlimmste, das mir in der Schweiz passiert ist. Weil vom Anfang an bis am Ende, ich habe mich als ein Verbrecher gefühlt. Weil ich wurde einfach als ein Verbrecher genommen. Es war extrem schwierig. Und ich kenne mich. Ich bin ein Berater, Rechtsberater. Ich kenne gewisse Situationen. Und plötzlich war ich als ein Verbrecher behandelt. Und das war extrem schwierig. Extrem schwierig auch zu sehen, dass Menschen, die kommen, einige sind schon hoch traumatisiert, dass dieses Trauma nicht berücksichtigt wird. Dass sie während des Verfahrens sogar wieder traumatisiert werden, indem sie in sehr starke Anhörungen durchgehen müssen und indem es keine psychologische Unterstützung für sie gibt. Und das finde ich sehr schwierig. Mhm. Für mich war es wirklich schwierig. Ich bin so dankbar an Gott, dass ich eine gewisse Resilienz habe. Und diese Resilienz habe ich benutzt, um andere Menschen zu unterstützen in diesem Verfahren, aber auch um versuchen, das Asylverfahren zu verbessern. Nicht nur zu kritisieren, sondern zu verbessern. Mhm. Was man nicht mehr in den Augen hat in diesem Asylverfahren, ist, dass es geht um Menschen zuerst. Es geht nicht um positiv oder negativ. Es geht nicht es geht zuerst um Menschen. Was machen wir mit Menschen? Das sind keine Nummer. Das sind Menschen.
So hast du dich aber gefühlt, wie eine Nummer.
Genau. Ich habe mich als eine Nummer, als ein Fall gefühlt. Dieses Wort Fall, wenn man das Wort sagt, dann vergisst man manchmal, dass da hinten eigentlich es gibt Leute, die Namen haben.
Ja.
Genau. Und es war extrem, extrem schwierig für mich. Ich musste sehr viel kämpfen. Ich habe das Schlimmste, kann ich sagen, von dem Asylverfahren erlebt. Und nur meine Resilienz hat mir geholfen, um gesund im Kopf zu bleiben. Ich hoffe, ich bin immer noch gesund.
Du wirkst immer sehr so, ja.
Genau, danke. Es hat mir wirklich geholfen. Aber nicht alle sind so resilient wie ich. Ich habe so viele Menschen total kaputt gegangen. Kaputt gehen gesehen. So viele Menschen.
Sind denn das die Interviews, das, wo das Schwierige ist? Also wo du auch sagst, du hast dich wie ein Verbrecher gefühlt, die Fragen, die immer wieder kommen.
Ja, die Fragen sind manchmal sehr perfid. Sehr perfid. Die Frage schicken die Leute zurück in ihre Traumata. Direkt. Sie müssen die Einzelheiten erzählen. Die Einzelheiten und wiederholen und nochmal wiederholen. Es gibt manchmal 2-3 Anhörungen. Hm. Also von der Seite der Behörde, das ist, weil sie wollen genau verstehen, ob die Person die Wahrheit sagt. Ob die Person nicht in einer Anhörung etwas sagt und in einer zweiten etwas anderes sagt. Genau. Das ist in der Seite der Behörde. Darum geht es. Aber man muss auch im Kopf haben, dass diese Menschen, die immer wieder die gleiche Geschichte erzählen müssen, sie gehen zurück in ihre Traumata. Und das kann entweder traumatisierend sein oder retraumatisierend sein. Mhm. Und was ich wirklich, wo ich sage, es könnte Verbesserung sein, das ist in der Unterstützung, die psychologische Unterstützung. Weil nach der Anhörung zum Beispiel am Schluss die Behörde, die sagen, danke für Ihr Mitmachen. Jetzt dürfen Sie nach Hause. Und meine Frage ist immer wieder, wie geht man zurück nach Hause, wenn man so 6-7 Stunden in einer Anhörung war? Wenn man man sagt Anhörung, aber für mich, das ist ein Verhör. Wenn man 6-7 Stunden in so einer Situation war, wo man total traumatisiert oder wieder traumatisiert ist, und dann muss man zurück in die Gesellschaft.
Hm.
Also, ich habe manchmal ein Bild. Für mich, das ist ein Mangel von Verantwortung. Man kann nicht einen Mensch so traumatisiert oder wieder traumatisiert und zurück in die Gesellschaft schicken. Mit allen Konsequenzen, dass das bringen kann. Für mich, das ist ein Mangel von Verantwortung der Gesellschaft gegenüber.
Hm.
Weil die Gesellschaft hat nicht verdient, solche Menschen zu empfangen in dieser Situation. Für mich, das sage ich immer wieder, man sollte versuchen, diese Menschen zu beruhigen, sicherzustellen, dass sie fähig sind, nach Hause zu fahren, weil das ist die Verantwortung von der Behörde, dass die Menschen zurück in Sicherheit gehen können, weil sie diese Menschen eingeladen haben und diese Menschen haben den ganzen Tag verbracht. Sie dürfen nicht zurückgehen in diese Situation. Die Behörde soll sicherstellen, dass es diesen Menschen einigermaßen gut geht, bevor sie nach Hause fahren.
Über das Ganze hast du ein Buch geschrieben, das werden wir in den Shownotes verlinken, dass man das unbedingt bestellen und lesen kann. Ja. Dort ist dann noch viel mehr drin von dem, was du erlebt hast. Das Asylverfahren hast du überlebt, sag ich jetzt mal, du hast es überstanden. Wie lange ist das gegangen?
Bei mir ist es 5 bis 6 Jahre gegangen.
Ach, sicher, ja, so lang. Also so lang. Eine Zeit von der Unsicherheit, wo man gar nicht weiß, kann ich da bleiben.
Genau, und dann, wo man auch einen negativen Entscheid bekommt und da muss man nochmal Rekurs machen und dann kriegt man nochmal einen Negativ und dann es ist ein Kampf. Man muss immer wieder kämpfen und dann versteht man überhaupt nicht, wieso kommt es so, wenn es so viele Beweise gibt.
Mhm.
Ja, es war extrem schwierig und in diese 5 bis 6 Jahren, ich musste einfach durchhalten. Ich musste Strategien finden, um nicht im Kopf kaputt zu gehen, um trotzdem weiterzugehen. Und sogar andere Leute in dieser Situation wie in meiner Situation zu unterstützen. Weil ich habe gesagt, ich bin selber betroffen. Gott sei Dank bin ich sehr resilient. Aber es gibt viele Menschen, die überhaupt nicht resilient sind. Sie brauchen Hilfe.
Mhm.
Dann habe ich mich für diese Menschen eingesetzt. Ich habe ein bisschen meine Situation vergessen. Und ich habe diese Menschen unterstützt, wie ich konnte.
Also ist das wie eine neue Leidenschaft geworden, ein neues Herzensanliegen?
Ja, genau. Mhm. Weil ich habe gesagt, also ich dachte immer, dass ich vielleicht in der Schweiz in diesem Asylverfahren sterben würde. Also ich war fast überzeugt, weil ich habe gesagt, vielleicht überstehe das nicht. Mhm. Und darum habe ich auch das Buch geschrieben, das Labyrinth. Weil das Labyrinth, das war auch eine Art etwas zu schreiben, das meine Kinder lesen können nachher.
Mhm.
Eventuell, wenn mir etwas passiert. Und gleichzeitig, das war auch so wie eine Art, um Menschen zu zeigen, was genau in dem Asylverfahren passiert.
Wieso hast du Angst gehabt, sterben?
Ich wusste nicht, dass ich so stark sein würde. Ich wusste nicht, weil ich habe so viele Situationen erlebt, wo ich wirklich Angst hatte, wo ich dachte, ich werde vielleicht sehr deprimieren. Ich werde vielleicht ja alles, was ich bin, verlieren. Ich werde vielleicht in einen Zustand kommen, wo ich sagen würde, ich schaffe es nicht mehr. Ich will dieses Leben nicht mehr. Genau.
Okay.
Aber Gott sei Dank, und drum, also Glauben hat mir auch sehr viel geholfen und immer wieder sehr positiv zu denken und sagen, wenn es ein Problem gibt, gibt es immer mindestens eine Lösung. Das Problem ist nicht die Lösung zu suchen, weil die Lösung ist da. Das Problem ist nicht, ob es eine Lösung gibt, aber das Problem ist, haben wir genug Ressourcen, um diese Lösung zu finden? Haben wir diese Ressource für das? Und das heißt, haben wir Zeit? Haben wir die Einstellung, um also wach zu bleiben und resilient zu bleiben, um die Lösung zu finden? Mhm. Weil die Lösung ist da. Es gibt kein Problem ohne Lösung. Das gibt es nicht.
Mhm. Du hast ja ein neues Zuhause gefunden, hier bei uns in der Schweiz.
Ja.
Würdest du auch sagen, die Schweiz ist dein Zuhause? Schwierige Frage.
Noch nicht.
Ja.
Nein, ich bin zuerst sehr dankbar. Sehr dankbar, weil ich mich sicherer in der Schweiz fühle, weil ich ein Dach über den Kopf habe, weil dank der Schweiz, ich konnte, also die Schweiz hat mir geholfen, nicht zu sterben. Ich denke, wäre in Kamerun geblieben, ich würde sterben, das ist schon klar. Obwohl ich kein Asyl bekommen habe, aber dass ich so gekämpft habe, Und obwohl das Asylverfahren überhaupt nicht gut für mich war, mit der Zeit habe ich mich ein bisschen sicherer gefühlt. Ich habe wirklich gute Menschen auch kennengelernt in diesem Asylverfahren, also tolle Menschen, die mich sehr viel unterstützt haben. Ich habe mich super entwickelt. Ich bin eine andere Person geworden. Ich denke ein bisschen anders heute, weil ich sehr viel auch von der Schweiz gelernt habe und ich versuche auch heute etwas zu bringen, in diese Gesellschaft zurückzubringen, was ich bin, wer ich bin, was ich kenne, nicht nur was ich gelernt habe, weil ich weiß auch sehr viel. Viel von was ich von Kamerun mitgebracht habe. Und das will ich auch der Gesellschaft geben. Mhm. Weil ich rede nicht zu viel. Also, man redet sehr viel über die Integration. Menschen sollen sich integrieren. Aber das ist nicht so meine Philosophie. Meine Philosophie ist, Gesellschaften entwickeln sich wie Menschen. Es gibt nicht nur Menschen, die kommen und sie passen sich an, sondern es gibt Menschen, die mit Ressourcen kommen, sie lernen, wo sie angekommen sind und sie bringen auch, was sie haben, als positiv, damit die ganze Gesellschaft sich entwickelt. Und für mich, das richtige Wort wäre nicht Integration. Mhm. Genau. Na, ich fühle mich sehr gut in der Schweiz. Ich habe sehr viele Chancen, sehr viel zu erreichen. Und ich bin wirklich sehr dankbar. Meine Fähigkeiten wurden leider nicht in Kamerun anerkannt, aber in der Schweiz langsam wird es. Und darum, ich denke, wenn ein Land mir diese Chance gibt, dann soll auch dieses Land das Beste von mir bekommen. Mhm. Ich bin kein Mensch, der mit Rache lebt. Ich bin ein Mensch, der Probleme betrachtet und der immer denkt, wie kann man diese Situation verbessern?
Was ist mit deiner riesen Leidenschaft im Herz für Kameruner, die eben immer noch in dieser Minderheit sind, in dem noch ausgeliefert sind, wo du so dafür gekämpft hast? Was ist mit dem? Haltest du das aus?
Mir fehlen manchmal die Worte, weil ich sehe die Situation gerade in Kamerun, diese Situation wird überhaupt nicht besser, leider. Und ich habe nicht so große Hoffnung, weil die Politik macht das noch schlimmer. Es wird leider nicht besser. Mhm. Und ich habe mit der Zeit gelernt, mich abzugrenzen, weil ich denke, ich bin heute in einem Alter, wo ich auch nachdenken soll, bevor ich etwas tue. Und im Moment, ich kann leider nicht viel für nicht mehr viel für mein Heimatland. Die Situation ist viel schlimmer geworden, ist nicht mehr kontrollierbar im Moment. Und darum, eine Person wie ich kann dieses Problem überhaupt nicht lösen. Die Behörde will überhaupt nichts zuhören und es ist schwierig. Und trotzdem, ab und zu helfe ich also einfach im sozialen Bereich in Kamerun, und zwar Waisenkindern, Geflüchtete auch, die im Kamerun leben. Ich helfe ihnen, indem sie so Kleider bekommen, Matratzen, genau, das Leben ein bisschen leichter im Alltag zu haben.
Und du arbeitest ja bei den sozialen Diensten in der Stadt Zürich. Also dein soziales Engagement geht weiter. Also dort setzt du dich für wer ein? Auch für Menschen, die in diesem Asylverfahren drin sind, unter anderem, oder?
Ja, unter anderem. Ich bin für die Fallführung zuständig, für Asylsuchende heute. Aber ich bin auch für die Integration von Menschen mit Schutzstatus oder andere Bewilligungen. Ich muss auch betonen, dass ich bin auch daneben zuständig für das Wohnen, für alle Kategorien der Menschen. Das heißt, sei es Menschen, die in der Schweiz geboren sind oder einfach Schweizer, kurz vor der Obdachlose oder die plötzlich ihre Wohnung oder ihr Wohnen verloren haben. Mhm. Und dann bin ich zuständig, um ein neues Wohnen, eine Notlösung für diese Menschen zu finden und ihnen helfen, auch wieder einzusteigen in die Gesellschaft.
Du sagst ja, du siehst dich als Hoffnungsträger für andere Menschen. Das finde ich mega schön. Was meinst du damit?
Weil ich gebe kaum auf. Ich bin ein Mensch, der wirklich kaum aufgibt. Und ich bin ein Mensch, der das Positive in einer Situation sieht und nicht nur das Negative. Und genauso, wenn ich mit Menschen rede, ich versuche, diese Menschen immer wieder zu ermutigen, ihnen zu sagen, es ist nie vorbei, wenn man noch lebt. Es gibt immer eine Hoffnung. Immer eine Hoffnung. So, es gibt, je nachdem, ob in der Situation, wo man sich befindet, kann man in dieser Situation etwas Gutes finden. Und wenn ich merke, nach einem Gespräch, dass es ein Licht in den Augen gibt, ich bin so zufrieden nachher. Mhm. Weil dann habe ich genau diese Antwort, die sagt, es gibt immer eine Hoffnung. Und diese Menschen bedanken sich manchmal sehr bei mir, weil sie dann sagen, oh, das Gespräch war toll. Jetzt, ich denke wirklich, ich kann noch etwas machen. Und das ist für mich also das Beste, zu hören, dass ein Mensch sagt, ich versuche es nochmal.
Oh, ich spüre so dein Herz, Yves. Ich danke dir so viel mal für alles erzählen.
Bitte schön.
Ich hätte jetzt gerne noch eine Stunde mit dir weitergeredet, das mache ich vielleicht nachher, aber ich danke dir vielmals fürs Vertrauen und alles, Dankeschön. Alles Gute da weiterhin bei uns in der Schweiz, dass du dich immer mehr daheim fühlst, das wünsche ich dir.
Danke vielmals. Danke vielmals, Ruth. Und also ich möchte einfach sagen, meine Botschaft wäre, egal was passiert, immer denken, dass es eine Lösung gibt. Es gibt immer eine Lösung. Wenn es ein Problem gibt, gibt es mindestens eine Lösung, vielleicht sogar mehr. Drum an alle, hebt's auf.
Den Yves Hongla haben wir gehört hier im Vis-à-vis. Mehr über ihn und sein Buch «Das Labyrinth» findest du bei uns in den Shownotes. Und an dieser Stelle möchten wir dir Danke sagen für deine Unterstützung. Wir brauchen nämlich finanzielle Unterstützung. Die Podcasts wie das «Vis-à-vis» gibt es nämlich nur dank Spenden. RF Media, wo die Podcasts produziert, ist nämlich ein Spendenwerk. Und darum freuen wir uns mega, wenn du uns mitdrehst. Danke dir viel, viel mal. Mehr zum Spenden auch bei uns in den Shownotes. Ich bin Ruth Stutz. Schön, bist du mit dabei gewesen.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.